Sie hören Vinotech, den Podcast rund ums Thema Cybercrime. Präsentiert von Jens Decker und Martin Lehnert.
Und da sind wir. Hallo Martin.
Servus Jens, grüß dich.
Wir haben die dritte Woche des neuen Jahres, die KW3, den 20.01.2024 und wir sitzen wieder bei einem schönen Glas Wein zusammen, ein Torrione aus 2021, immerhin mit 94 Punkten bewertet.
Mhm.
Und ich finde, der ist auch, wenn er ein bisschen Luft bekommen hat, ganz gut.
Ja, ein bisschen dunkel, aber sonst ganz gut, ja.
Ja. Wir haben diese Woche wieder ein paar Unternehmen dabei, auch ein bisschen was aus der Hot-Volée sozusagen und auch wieder was aus Deutschland dabei. Und Sicherheitslücken gibt's ohne Ende.
Ja.
Da schon mal der Hinweis, fangt an zu patchen und zwar am besten schon während dieser Folge. Es gibt so ein paar echt miese Dinger im Microsoft-Bereich, aber wir kommen da später nochmal dazu. Wir bleiben bei Microsoft, aber zu den Sicherheitslücken kommen wir später. Denn ja. Microsoft hat es dann auch mal wieder erwischt. Mal wieder heißt, nach dem Diebstahl von den beiden Masterkeys ist jetzt wieder was passiert, Martin.
Mhm. Ja, Microsoft in großem oder größerem Stil wieder angegriffen worden. Also so groß, dass es auch ein SEC-Filing dazu gibt, eine offizielle Bekanntgabe von Microsoft. Also alles, was du tun musst.
Das volle Programm.
Wenn the shit hits the fan, ja, dann musst du dich auch wirklich melden. Hat Microsoft hier an der Stelle gemacht. Angriff wohl seit November laufend, also seit November ist die Angreifergruppe hier, für einen tollen Namen, ne? Midnight Blizzard, also staatlich gesponserte Angreifergruppe.
Geiler Name.
Ja, das ist mit den ganzen anderen Namen, ist ja Quatsch. Midnight Blizzard, musst du dich nennen. Ja.
Das musst du machen.
Steht wohl in Verbindung zu Russland, zum russischen Geheimdienst, seit November im System und haben seit November auch E-Mails abgezogen. Jetzt nicht die vom Gärtner und vom Pförtner, sondern wirklich von Kollegen, Kolleginnen, die da bei Microsoft für Security verantwortlich sind, die leitende Position haben. Also man spricht da von den Kronjuwelen, die da abgeflossen sind. Ganze ist publik geworden, beziehungsweise Microsoft hat es wohl dann festgestellt und gemeldet, Anfang Januar, 12. Januar, 19. Januar, je nachdem, welches Dokument man sich da an der Stelle anschaut. Aber ja, relativ übel wieder.
Und das erinnert auch so ein bisschen an den letzten großen Microsoft-Hack, wo sie auch ja über einen Entwickler-Demo-Test-Tenant praktisch die Masterkeys klauen konnten. Und auch jetzt wieder über den Test-Tenant, diesmal dann aber ins wirkliche Produktivsystem auf die produktiven E-Mails von Microsoft-Führungskräfte. Also das Thema Tenant-Trennen, Netzsegmentierung im weitesten Sinne, ich glaube, da besteht noch mal ein bisschen Bedarf, liebe Kollegen.
Ich hoffe, es gibt wieder so eine relativ ausführliche Aufarbeitung in den nächsten Tagen, aber den Test-Tenant, beziehungsweise den Account im Test-Tenant, der da kompromittiert wurde, der ist auch ganz normal, in Anführungsstrichen, über Brute Force gehackt worden. Das heißt, da gab es keinen zweiten Faktor dafür.
Mhm.
Und der Account selber war wohl auch deaktiviert oder außer Betrieb gestellt. Und dann stellen sich natürlich ganz schön viele Fragen, ne? Also, wie kann ein deaktivierter Account von Angreifern über Brute Force wieder aktiviert werden? Okay, jetzt ist er wieder aktiviert, schlimm genug. Wie komme ich aus einem internen Test-Tenant auf die Produktion? Ne? Das ist dann der Moment, wo es halt echt eklig wird. Und da gibt es im Moment auch noch keine Erkenntnisse, wie das passieren konnte. Fakt ist, so soll das nicht sein. Takeaway für mich dann auch nochmal. Also, ein Testsystem ist idealerweise auch ein Testsystem. Und kommt nicht irgendwie dann auch an die Produktion ran. Und ein Test-Account, dem folgend. Und wenn das nicht so sein sollte, dann ist es wie ein Produktivsystem zu behandeln von den Sicherheitsrichtlinien. Dann gehört an den Test-Account auch ein zweiter Faktor, wäre das alles nicht passiert.
Ja, Microsoft verliert da jetzt so ein bisschen Reputation in letzter Zeit. Was das Thema betrifft. Obwohl sie jetzt wohl wertvollste Unternehmen der Welt geworden sind.
Mal eben. Das ist so ein bisschen, ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Man baut ja fantastische Sachen, ne? Der Aktienkurs geht durch die Decke, Copilot und die Integration ins Betriebssystem, die da kommt. Ich glaube, das ist wirklich eine coole Sache, ne? Das gibt eine ganz runde Story am Ende des Tages. Aber wenn dir halt deine Basis wegbröckelt, Also in dem Moment, wo die Qualität halt leidet und man sich Gedanken macht, nehme ich jetzt ein Microsoft-Produkt oder kaufe ich dann auch gleich die Sicherheitslücken mit? Gut, es gibt Vertreter, ne? Gerade mal so das Unixoide-Lager, die das schon immer sagen. Aber
haben sie halt auch ihren eigenen Betrieb noch im Griff, ne? Das ist eben immer die Frage. Also das habe ich mir beim ersten Mal schon so ein bisschen gestellt und habe so überlegt, ja, also klar, ne, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Das war wirklich, wirklich ein blöder Zufall, was damals passiert ist. Und jetzt wieder seit November drinne, im Januar, Mitte Januar gemeldet. Ich verliere da so ein bisschen den Glauben an Microsoft, ehrlich gesagt. Also habt ihr eure Cloud-Produkte noch so im Griff, wie ich mir das als Kunde wünschen und vorstellen würde oder das, was ich auch kaufe, ne?
Ja. Ja gut, also im Zweifelsfall, wie so oft, nicht mehr den Starbucks-Kaffee kaufen, sondern Starbucks-Aktien. Hier gemünzt auf Microsoft. Das eine lohnt sich, das andere, schwierig, ja.
So ist das. Okay, wir kommen mal zurück nach Deutschland sozusagen und gucken uns mal an, was wir in unseren Handwerkskammern so erleben durften in den letzten Wochen. Gleich mehrere hat es davon erwischt. Allerdings nicht die Handwerkskammer direkt, sondern ein IT-Dienstleister der Handwerkskammern. Also er hat mehrere betreut sozusagen. Titelt auch davon, dass nicht nur die Webseiten nicht online waren, eben auch Online-Dienste, Online-Services nicht angeboten werden konnten, die du normalerweise über so eine Handwerkskammer beziehen kannst. Was weiterging, waren Lehrgänge und Prüfungen. Ich meine, die sind vermutlich noch sehr analog da an der Stelle.
Ja.
Aber auch da stelle ich mir wieder so ein bisschen die Frage, ein Datenabfluss ist nicht ausgeschlossen, ist so der Titel, der da oder die Information, die da im Handelsblatt mit drin steht. So eine Handwerkskammer hat ja jetzt auch nicht unsensible Daten.
Personenbezogene Daten auch was, ne?
Ja, aber auch eben Firmendaten, ne? Mitgliedsdaten. Da werden ja über Handwerkskammern, über Industrie- und Handelskammern, das ist ja ein ähnliches Modell, werden ja auch Firmenverkäufe abgewickelt, zum Beispiel Nachfolgeregelungen organisiert und so weiter und so weiter. Ne? Und das sind natürlich dann doch sehr sensible Daten. Die Frage ist, was abgeflossen ist, da haben wir bisher noch keine Informationen dazu. Aber auch hier sehen wir wieder, für mich zumindest, dieses ganze Konzept IHK, Handwerkskammer, ich finde es schwierig und ich kann eine gewisse Schadenfreude nicht verstecken.
Ja, teilen wir, ne? Ich meine, würde es jetzt mal loslösen von der politischen Bedeutung und der Institution Industrie- und Handelskammer bzw. Handwerkskammer, ist es halt ein sehr, sehr unangenehmer Vorfall. Ne? Ich bin am Ende des Tages froh, wenn es hier nur um Erpressung geht. Also ganz normal, der Dienstleister wird erpresst, ne? Klassische Ransomware-Attacke. Im ersten Beispiel wird es darum wahrscheinlich eher weniger gehen, ne? Sondern da wird dann mit den Daten noch was anderes angestellt. Auch das ist dann natürlich wieder hier ein Ausgangspunkt. Ja, also wenn ich die Daten von den ganzen Unternehmen habe, die Geschäftsführer, die Ansprechpartner, alles, was dann zu den Firmen bei einer Handwerkskammer zweifelsfalls gespeichert ist, geht das ganze Thema Phishing natürlich deutlich leichter von der Hand. Ja, da muss ich nicht mehr so lange überlegen, wen ich jetzt anschreiben muss. So, und habe dann auch einen Bezug vielleicht sogar. Ne? Wie, Sie haben doch gemeldet sich bei einem Kurs irgendwie und wollen Sie nicht mal hier klicken, müssen Sie noch bezahlen. So. Wenn von 1000 10er draufklicken, ist der Schaden immer noch riesig. Ja.
Und wenn das kleine Handwerksbetriebe sind, die im Zweifel auch wieder nicht im Cyber-Security-Bereich, IT-Security-Bereich geschult sind, dann ist die Quote sehr, sehr hoch.
Also wäre ich als Handwerksbetrieb jetzt die nächsten Wochen und Monate mal ein bisschen vorsichtig. Ja, also dann nochmal nachschulen, nachschärfen. Kommt die E-Mail wirklich von da, wo sie kommen soll? Ein bisschen aufpassen. Weißt du, was mir gerade auffällt?
Was denn?
Ich glaube, das ist die erste Folge, die wir machen, wo noch Tageslicht ist.
Aber nicht viel.
Ja, aber Tageslicht.
Aber Tageslicht. Ja.
Gut, das am Rande. So.
Wir sind jetzt aus dem Keller wieder rausgekommen, wollte Martin damit sagen. Und sind jetzt dann mal wieder oben. Aufpassen, wer da was schreibt und von wem das kommt, sollten auch die Follower von Netgear und Hyundai. Zumindest nach wie vor von Netgear. Hyundai hat ihren Account wieder zurück.
Ich glaube, also da hat es auch noch ein paar mehr erwischt. Netgear und Hyundai sind mal jetzt hier, die wir uns ins Set reingeschrieben haben. Die Accounts auf Twitter/X sind kompromittiert worden und fangen dann an, ja, witzig Werbung für irgendwelche Kryptoprodukte zu machen, auf irgendwelche Seiten zu verweisen, die eher fragwürdig sind, wo man sich im Zweifelsfall dann auch Ransomware einfängt. Das Ganze nimmt in den letzten 2-3 Wochen zu. Also auch Prominente jetzt hier wie Hyundai, viele kleinere Accounts sowieso. Und ich glaube, Elon hatte sich mal ganz kurz dazu geäußert und hat gesagt, ja, macht halt einen zweiten Faktor an, Freunde. Viel mehr gibt es dann im Zweifelsfall dazu auch nicht zu sagen. Ja.
Wobei ich auch von vielen lese, die ihre Accounts auf Twitter oder X schließen. Mhm.
Ja, das ist aber wieder was ganz anderes.
Ja, ja.
Also da ist wer mit Freedom of Speech nicht so gut umgehen kann, der geht dann halt. Ja. Ich persönlich bin ein großer Fan von Freedom of Speech. Und ja, also der Grundgedanke, auch wenn das nicht der einzige ist, von Elon da an der Stelle zu sagen, ne, wir schaffen eine Plattform, da kann jeder sagen, was er will, hat meine uneingeschränkte Zuneigung. Ja. Aber es gibt viele, die da sich verabschieden, in der Tat. Ob die alle wiederkommen, also sind auch schon viele wiedergekommen, die gesagt haben, nee, wir gehen zu, wie hieß das damals noch, Mastodon und Blue Sky und all die Konkurrenten, die da aus dem Boden gestampft sind. The Thing ist halt immer noch X. Also die haben jetzt auch ihre Zahlen veröffentlicht, die sind auf einem All-Time-High, was die Nutzung anbelangt. Mit einem Zehntel der Belegschaft übrigens auch, um das nochmal zu betonen, das finde ich noch faszinierender fast, ja. 90% der Mitarbeiter rauswerfen und trotzdem noch laufen. Ja. Sollst du sagen, ne?
Vielleicht besser als Microsoft, vielleicht auch nicht. Das wird die nächsten Wochen.
Also, gut, das ist eine ganz andere Komplexität. Also eine Seite, die irgendwie so 160 Zeichen anzeigt versus, keine Ahnung, such dir irgendwas bei Microsoft raus. Ja, ja, das ist ein anderer Schnack.
Wir gehen mal irgendwo hin, wo es ein bisschen wärmer ist, würde ich sagen. Lass uns mal so Richtung Australien schauen.
Mhm.
Ich glaube, das ist jetzt mal deutlich besser als hier.
Ja. Eigentlich nur interessant wegen den Kunden. Wir haben die Firma Hall Leonard. Ist die Firma, wenn es darum geht, irgendwas Gedrucktes zu Musik zu bekommen. Notenblätter, Songbooks und so weiter und so fort. Ich hatte vorhin für dich schon 40 Taylor Swift Songs auf dem Piano bestellt.
Ah, sehr schön.
Vielleicht kannst du das nächste Mal das Intro dann einspielen.
Soll ich mal einspielen, meinst du?
Okay. Ja. Echt gut. Das ist so das Interessante.
Für alle, die uns noch nicht folgen, ich würde dann jetzt auch nicht mehr damit anfangen, wenn ich anfange, Klavier zu spielen.
Komm. Ich überlege gerade nach einer guten Taylor Swift-Song, mir fällt leider keiner ein. Aber die vertreten
von
halt
dem,
auch.
Was ich spielen muss.
Das erkennt sowieso keiner. nee, aber die publizieren halt auch Werke von den Beatles, Stevie Wonder, Justin Timberlake und Co. Von daher von der Kilin-Ransomware-Gruppe gehackt wurden. Muss man jetzt mal gucken, was da alles reinkommen ist. Also es geht insbesondere um die Verträge, die da zwischen den Musikern geschlossen wurden mit dem Verlag beziehungsweise mit der Firma, die Projekte, die da am Laufen sind. Die Songbooks leider nicht, sonst hätte ich dir das vielleicht schon zugeschickt.
Ich bin ja total fasziniert von der Tatsache, dass du heutzutage damit Geld verdienen kannst und vermutlich auch gar nicht so wenig, Noten zu drucken.
Klar.
Also das heißt, du musst ja auch nicht drucken. Wo alles irgendwie in der App ist.
Ja, aber das. Ja, also ich meine, die Sachen gibt es ja auch in der App, ne? Du kannst ja auch, weißt ja, ich bin ja ausgebildeter Konzertpianist, spielen und dann laufen die Noten mit, dann musst du nicht mehr blättern. Ja, gerade wenn du jetzt ganz schnelle Stücke spielst, dann
so wie
kannst
du
ja
immer.
Kannst ja nicht jemanden hinstellen zum Blättern die ganze Zeit.
Schnell kann ja keiner blättern.
Genau, ne? Und dann mit Wiederholung, da musst du vor- und zurückblättern, das ist hektisch alles. So, also das gibt's schon als App. Das ist halt auch so ein Liebhaberthema an der Stelle dann, glaube ich.
Ja, ist so, klar.
Ne? Das ist Hobby, Hobby darf Geld kosten. Und zum Lernen, ne, wenn deinen Kindern dann irgendwie das mitgibst für die Geige oder so, holst halt mal das Buch. Taylor Swift auf der Geige.
Ja. Genau. Nee, total gute Idee. Ja. Okay. Lass uns mal, bevor wir jetzt hier wirklich noch anfangen müssen, Musik zu machen, lass uns noch mal von Australien zu einem Opfer in einem Täterland wechseln. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, ne, das meiste kommt ja nur aus Russland, das ist ja auch ganz klar erwiesen. Aber auch in Russland bist du nicht sicher, wie sich jetzt rausgestellt hat. Denn die M9 Com, Communication. Ein
GORM.
Ein so Internetanbieter aus Moskau. GORM, ja, kann sein.
GORM. Ja.
Ein Internetanbieter aus Moskau hat das auch erwischt. Und zwar mit einem Cyberangriff und so, wie ich das interpretiert habe, das ganze Thema, keiner wirklichen Erpressung, oder? Die sind halt gehackt worden, es sind Daten veröffentlicht worden und es ist gelöscht worden. Aber sie sind nicht erpresst worden.
Sie sind nicht erpresst worden. Das gab vor, jetzt muss ich überlegen, 2 oder 3 Folgen, das Pendant auf gegnerischer Seite, dass die russische Angreifergruppe, ein Telekommunikationsdienstleister in der Ukraine, in die Knie gezwungen hat. Ja. Mhm. Aber auch keine Erpressung, sondern einfach nur kaputt machen an der Stelle. Ja. Das sieht hier verdächtig nach dem Gegenanschlag aus.
Du meinst dieses
aus.
Kiew-Star, ne?
Genau. Mhm. Ja. Und Vergeltungsaktion, so würde ich das auch interpretieren. 20 Terabyte an Daten, gut, du hast halt in so einem Internetanbieter auch einen Heidensack an Daten, Abrechnungsdaten, Verbindungsdaten, alles, was da im Zweifelsfall aufgehoben werden muss. Weiß nicht, wie das in Russland aussieht. Wahrscheinlich muss da ein bisschen mehr aufgehoben werden als woanders. Aber 20 Terabyte kriegst du als Internetanbieter, glaube ich, ganz schnell zusammen.
Ja. Weiß nicht, haben die diese Archivierungspflicht?
Vorratsdatenspeicherung.
Ja. Haben sie das?
Also ich kann es hier nicht, genau, ich kann es hier nicht beantworten, aber konkludentes Handeln in einer doch sehr repressiven Umgebung würde das zumindest als schlüssig erscheinen lassen. Ja.
Okay.
Vorsichtig genug formuliert.
Dann lass uns zumindest für diese Woche das Thema zum Abschluss bringen, was die Unternehmen betrifft. Wir kommen noch einmal zurück nach Deutschland zu unseren Kollegen der Lockbit-Gruppe, Kollegen im weitesten Sinne. Die Paratechnology hat es auch erwischt in den letzten Tagen sozusagen oder in den letzten Monaten. Am 21. Dezember lief die Erpressungsfrist ab. Ist jetzt dann erst öffentlich geworden. Die Parat ist im Bereich Verkleidung von Kunststoffen unterwegs, gerade im Fahrzeugbau, Maschinenbau und so weiter. Auch gar nicht so klein, ne? 500 Mitarbeiter, 31 Azubis davon. Also, ja.
Ja, ja, also auch Lockbit schläft nicht, ne? Auch wenn es jetzt mal so in Summe betrachtet, gerade relativ ruhig ist, was das Thema Angriffe anbelangt, zumindest was Deutschland jetzt mal betrifft, gibt es jetzt keine großen Firmen, die gehackt wurden, keine Riesenskandale, die im Moment publik werden. Heißt aber nicht, dass da nichts passiert. Ne? Also die Angreifergruppen sind nach wie vor aktiv. Eine Lockbit arbeitet sich durch die Republik und alle anderen machen mit. Und ich bin ja nicht zuversichtlich, das Gegenteil von zuversichtlich, dass es auch wieder größere und spektakulärere Fälle geben wird an der Stelle. Ja? Von daher, ja, nicht das, nachlassen, ja, ist liebe noch jung. IT-Kollegen.
Ja. Wollen ja nicht am 20. Tag des Jahres schon alle Munition verschießen.
Nee, machen wir nicht. Gut, Schwachstellen,
wir kommen zu den Schwachstellen, ganz genau. Auch hier dein Satz, der nachher noch kommen wird zum Thema Browser-Patchen. Wir fangen trotzdem an der Stelle mit Chrome an. Hier gibt es dann doch einiges an Schwachstellen, was da wieder aufgetaucht ist. Patchen. Das kannst du nicht anders sagen.
Genau. Das Google Chrome-Thema hatten wir in der letzten Folge schon mal. Da geht es um wieder diese Multipoint-Authentifizierungs-API. Ja. Google hat sich jetzt mal dazu geäußert und hat gesagt, ja, sieht spektakulär aus, ist aber eigentlich nur ein Token-Diebstahl. Mal alle wieder runterfahren und irgendwie Puls in den Normalbereich bewegen. Bleeping Computer hat das mal untersucht. Kommt jetzt auch nicht wirklich umhin, die Aussage von Google anzuerkennen. Das ist halt so, der eine lügt nicht und der andere hat nicht recht, ne? Also es ist kompliziert. Am Ende ist es natürlich ein Token-Diebstahl. Google hat auch veröffentlicht, wie man da rauskommt. Wir hatten ja damals diskutiert, ne, selbst mit geändertem Passwort und Co. kommst du nicht raus. Google hat gesagt, naja, muss ich halt aus allen Devices abmelden und dann ist das Problem gelöst. Okay, ist eine Lösung. Erkennst du halt in der Regel erst dann, wenn du in einem anderen Account im Zweifelsfall kompromittiert wirst oder irgendwas über deine Google-Accounts abgewickelt wird, was so ein bisschen schwierig ist. Von daher, ja, auch Google, denke ich, wird sich da bewegen müssen und was tun müssen, weil die ganze Technik findet halt in die Baukästen der Malware-Hersteller Eingang. Und damit ist es per Klick ausnutzbar. Mal Masse, mal Länge, mal Geld. Lohnt sich. Ich glaube nicht, dass Google das will.
Haben wir die nächsten Folgen was zu erzählen, vermutlich.
Ja. Also, und dann muss jetzt jeder für sich selber bewerten, wie er das aber sagt. Nee, ich sehe das wie Google. Irgendwie ist ein ganz normaler Token-Diebstahl. Kann dir halt dann auch nicht nur bei Google passieren, sondern hast du prinzipiell immer auf jeder Seite, dass du irgendwie Session-Tokens verlieren kannst. Oder bewertet man das für sich als, das ist ein bisschen mehr. Ne? Ist uneindeutig.
Genau. Den Weg in die Baukästen der Malware-Gruppen hat der Microsoft Windows App Installer-Dienst gefunden. Mhm. Und zwar die Sicherheitslücke da drin, die auch mit einer CVE versehen wurde. Und auch nachzuvollziehen ist, wir hauen das in die Shownotes rein, natürlich, sorgt dafür, dass ich über diesen App-Installer-Dienst bösartige MSIX-Pakete über eine Webseite ausrollen und installieren kann. Zum Beispiel auch schon über Werbeanzeigen in diesen Webseiten drinne. Der Installer-Dienst wird jetzt in den letzten Updates vom Dezember mit deaktiviert, also im Dezember Patch Day, der 12. Dezember war der Patch Day, da hat Microsoft das mit aufgenommen. Also wer die noch nicht drin hat, wäre dann jetzt mal ein guter Moment, das zu tun.
Kannst du auch direkt Januar machen.
Kannst du auch direkt Januar machen, ja.
Ja.
Nichtsdestotrotz, es zeigt halt dann auch wieder diese Supply Chain Attacken, ne, bis zum gewissen Grad. Ich finde das immer faszinierend, wie du solche Themen dann einfach auch ausnutzen kannst, die eigentlich ja, in meinen Augen schon immer dafür gedacht oder danach geschrien haben, ausgenutzt zu werden.
Ja, wenn du halt eine Tour aufmachst, dann geht irgendwann der Falsche durch. Was ich relativ interessant finde an dieser ganzen Nummer mit diesen App-Installer-Geschichten ist, dass die Schwachstelle schon sehr lange bekannt wurde. Also die CVE ist von 2021. Man hat das Ganze in 2021 auch schon mal gefixt, aber dann doch nicht so richtig. Und dann hat ein Patch wieder die Lücke aufgemacht und jetzt ist es wieder da. Ah, das ist halt echt unschön, ja.
Ja, ist ja auch dein Test-Tenant irgendwie nicht von der Produktivumgebung getrennt, bedauerlicherweise.
Ja, aber ne, auch das ist wieder so, wenn du das in, ich sag mal, für den Heimgebrauch machst, ne? Also du fixst eine Schwachstelle, baust dann 2 Jahre weiter irgendwie und auf einmal ist die Schwachstelle wieder da, dann weißt halt das mit deinem Code-Review und dem ganzen Merge und deinen Fixständen irgendwas nicht ganz im Griff hast. Das, ja.
Dem gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen.
jetzt mal ungelassen, dass die Komplexität in der Regel größer ist als bei einem Haus- und Hofprojekt. Ja.
So eine kleine Filmdatenbank ist vielleicht nicht so aufwendig, ja.
Genau, ne? Aber auch da passiert sowas. Ja. So, jetzt mal schön. Gut,
aber kein Betriebssystem ist auch keine Lösung. Du brauchst ja auch kein Betriebssystem im eigentlichen Sinne, dir reicht, wenn du ein BIOS auf deinem PC hast. So passiert bei Dell und Lenovo. Da gibt es Sicherheitslücken, die auch mit 9.6 bewertet sind, was die
BIOS von Dell und Lenovo
betrifft.
Ja,
der Wein läuft. Beide Hersteller haben eine Sicherheitslücke in ihrem BIOS. Und zwar eine kritische Sicherheitslücke, wie gesagt, mit 9,6 bewertet. Kann man dann auch in den CVEs nochmal im Detail nachlesen. Mhm. Beide wollen diese Lücke schließen. Ich habe noch nicht gesehen, dass es einer geschlossen hat.
Ja.
So ein BIOS-Update brauchst du auch nicht mal eben.
Genau, brauchst du nicht mal eben, aber ich sag mal, gerade Lenovo, das jetzt mal aus eigener Erfahrung zu bewerten, sind da immer recht zügig, was das Thema BIOS-Updates anbelangt. Für mich der wichtige Punkt dann auch an die Hörerschaft, auch das gehört gemanagt. Ja, also man konzentriert sich ja dann doch irgendwie auf die Browser, was nicht verkehrt ist, oder die CU-Patches für das Betriebssystem, was nicht verkehrt ist. Aber wenn ihr den Unterbau nicht im Griff habt, ist das alles Schmuck am Nachthemd. Also auch so eine Firmware-Version, BIOS-Version, haben Schwachstellen und müssen entsprechend auf irgendeine Art und Weise gemanagt werden. Ja, und das ist tatsächlich dann nicht trivial, weil das funktioniert eben nicht über eine Setup-Exe und Co. Also gibt's auch, ne, und dann springt's ins. Aber wenn du das auf 1000 Rechner machen willst, dann hast du einen anderen Schnack. So, und das geht halt auch weniger oft gut oder weniger leicht wieder zu reparieren wie ein fehlgeschlagenes Adobe Acrobat Update. Ja, wenn der Rechner nicht mehr hochkommt, dann ist halt, dann kommt der Rechner nicht mehr hoch.
Genau, dann kannst du auch nicht neu installieren.
Er kann es auch nicht neu installieren, den bringst du dann in Support vorbei und dann haben die Kollegen da Spaß.
Genau. Ja,
also einfach da mal einen Plan machen, generell. Also falls ihr bis jetzt noch nie darüber nachgedacht habt, dass eure Rechner auch ein BIOS-Update brauchen, think about it.
Ja, und auch ein RAID-Controller hat Updates, aber da haben wir schon mal drüber gesprochen.
Für dieselbe Kategorie.
Ne? Genau, BIOS, RAID-Controller, BIOS, wie sie alle heißen.
Mhm.
Dann lass uns noch zu einem Projekt kommen, was in meinen Augen auch mal wieder einen richtig coolen Namen hat. Ist jetzt auch schon ein paar Tage durch die Presse gegangen, das ganze Thema. Operation ja. Triangulation.
Ja, das kriegen wir in 100 Jahren hier nicht erzählt, die Geschichte. Deswegen nur Name-Dropping. Operation Triangulation. Wahnsinnig spannendes Lehrstück in was ist denn eigentlich alles so möglich, wenn ich genug Zeit und Ressourcen habe. Ja, also ich habe es hier mal mit bloß in die Shownotes reingeschrieben. Ja, 14-stufiger Exploit, in denen 6 Zero Days, also bisher unbekannte Schwachstellen, Sicherheitslücken verbaut waren. Wow. Also Hut ab und wieder auf. Was auch immer man damit machen wollte, war offensichtlich wichtig. Ja. Kaspersky hat es jetzt gemerkt, hat so ein paar Details aufgemacht. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass Kaspersky nur Beifang war. Also die selber wundern sich, wieso sie jetzt da irgendwie betroffen waren und sagen, ja, also bei aller Liebe, wir sind eine tolle Firma, aber so wichtig sind wir jetzt auch wieder nicht. Ja.
Die Frage ist halt auch, wenn du bereit bist, wir hatten das ja schon mal angesprochen, ja, wenn du bereit bist, 6 Zero Days zu opfern.
Mhm.
Vielleicht, das ging mir die letzten Tage so durch den Kopf, bist du auch bereit, so eine Operation zu opfern für was ganz anderes. Dass das einfach bei Kaspersky aufgeschlagen ist, damit die Leute jetzt mal bespaßt sind, das auseinanderzunehmen und du auf der anderen Seite die Möglichkeit hast, die anderen 2 Zero Days, die du immer noch im Schubkasten hast, für wirklich wichtige Dinge zu benutzen.
Ja, aber trotzdem hast du ja weggeworfen. Ne? Also jetzt auch für dich behalten können und im Zweifelsfall hast du jetzt ja Aufmerksamkeit erzeugt. Also immer wenn sowas passiert, dann gucken die Leute natürlich ganz genau in ihre Systeme und prüfen und machen und tun. Ich glaube, da funktioniert das nicht so wie in der echten Welt irgendwo. Da knallt's, alle rennen hin und du kannst in Ruhe an der anderen Stelle von Stadt was ganz anderes machen.
In der echten Welt rennen die alle weg, wenn es knallt.
Stimmt, hatten wir neulich, ne?
Ja.
außer wir beide. Irgendwie falsch verdrahtet, ja. Okay, ja, also echt für IT-Interessierte Operation Triangulation. Wir machen mal den Link von Kaspersky damit rein. Aber da gibt es relativ viele Informationen, auch gut aufbereitet. Klar, hauptsächlich englischsprachig dann aufbereitet. Aber das ist ein super interessantes Ding. Ja. Das ist wie Pegasus von vor 2, 3 Jahren? War keine Ahnung. Ja.
3, 4 Jahren, oder? Pegasus ist schon eine Weile her.
Ja. Also ähnlich smart und ausgefuchst.
Ja. Gut, weniger smart ist, wir haben heute aber auch geile Übergänge in diesen Themen drin. Das ist...
Laft.
Weniger smart ist Android und Firefox in Kombination mit der Google-Suche. Wenn ihr ein Android-Phone habt und einen Firefox-Browser da drauf benutzt und dann auch noch die Google-Suche benutzen wollt, dann habt ihr ein Problem. Zumindest könntet ihr eins in der Sicherheitslücke haben.
Ja. Das ist halt eine Kombination, da kann ich so wenig dazu sagen aus eigener Erfahrung.
Genau. Ich habe weder Firefox Android noch habe ich Android. Firefox nur Google. Drauf. Ja, okay, fair.
Jesus, ja, das ist. Ich glaube nicht, dass das so häufig vorkommt, aber wenn, man kann ja die Themen auch generalisieren und dann jetzt so, wie wir das mit BIOS und gesagt haben, okay, ihr müsst auch diese Themen im Griff haben, auch hier. Also Browser gibt es halt nicht nur auf euren Notebooks und Workstations, Browser gibt es im Zweifelsfall auch auf den Mobilgeräten, ob es jetzt ein Android ist oder ein iOS, sei mal dahingestellt, gibt schon noch 1000 andere Derivate von Betriebssystemen, MDM drauf, im Blick behalten, updaten und dann ist da auch schon mal wieder ja, mindestens 80% des Weges gegangen, ja. Konkrete Lücke ist an der Stelle gar nicht so dramatisch hier, ob das eine echte Sicherheitslücke ist und oder ob das dann auch nur ein Bug ist in dieser Kombination von Sachen, die man irgendwie wild durcheinander wirbelt. Ja, weiß ich nicht. Ja. Muss ja auch auf dem iPhone kein Chrome. Das ist halt den Safari. Warum? Weil es da funktioniert. Auf einem Android würdest du wahrscheinlich einen Chrome nutzen. Warum? Weil damit funktioniert.
So. Oder du hast einen Firefox überall.
Ja.
Nee.
Nee. Tolles Produkt. Ich mag den Firefox. Also daran liegt es nicht, ne? Aber ja, das ist mir ein bisschen zu wilde Kombination an Themen dann, ne?
Gut, dann lassen wir noch mal kurz das Thema Videokonferenzen hier mit reinfallen und verbinden das gleich mal sinnvoll mit einer Adobe-Software. Beides einfach in meinen Augen zu erwähnen. Ja, Zoom hat eine Schwachstelle auf Windows-Betriebssystemen mit 8.8 bewertet. Die Benutzerrechte können ausgeweitet werden. Es kann Code ausgeführt werden. Also betrifft eben auch mehr als nur den klassischen Windows-PC. Na, hier geht es dann eben auch mal um VDIs und so weiter. Terminal-Server, je nachdem, wo ihr das Zoom drauf benutzt. Das ist eben nicht nur ein Windows-Client-Betriebssystem betroffen. Adobe Substance 3D Stager.
Ja. Nutzt du öfter, oder?
Nutze ich gar nicht. Stager?
Ja.
Mit Englisch habe ich es heute nicht so. Auch da gibt es eine Schwachstelle oder mehrere Schwachstellen, mehrere CVEs, die zu patchen sind. Adobe hat da auch schon Patches angekündigt für, sind auch in großen Teilen behoben.
Kannst gleich hinterher schieben. Ne? Generell Adobe hat ein paar Updates rausgebracht, auch für den Acrobat Reader wieder. Gab es einen Hotfix neulich. Also da ein bisschen hinterher sein. Zoom genauso, die bringen auch Updates am laufenden Band. Ja? Also ich meine, besser als wenn sie keine bringen würden, aber ist auch ein bisschen wartungsintensiv an der Stelle.
Ja. Ich war gerade noch bei Stager hängen geblieben. Lass uns zu dem Microsoft, zu dem Windows, zur Windows-Schwachstelle kommen, die wir heute noch mal ein bisschen hervorheben sollten. Auch hier, ne, es gibt einen Patch-Day dafür. Es gibt einen Patch dafür. Patch-Day ist im Januar. Ausführen, machen, updaten. Dann ist das auch entspannt. Allerdings ist das eine kritische Schwachstelle im Kerberos-Bereich. Und wer sich so ein bisschen im Enterprise-Thema mit Microsoft Active Directory beschäftigt, weiß, dass das Kerberos-Protokoll das Authentifizierungs- oder der Authentifizierungsmechanismus ist im Active Directory. Und wenn der eine Schwachstelle hat, dann hast du mal ganz schnell in deinem kompletten Unternehmen ein Problem. Und genau aus diesem Grund sollten eben Kerberos-Schwachstellen nicht nur schnell geschlossen werden von Microsoft, sondern eben auch schnell gepatcht werden und möglichst schnell die Domain-Controller hauptsächlich, aber eben auch die Clients durchgepatcht werden. Ne? Hier davon betroffen sind mehrere CVEs, mehrere Schwachstellen, die es den Angreifer ermöglichen, diese Kerberos-Nachrichten eben zu manipulieren und die Authentifizierung damit praktisch zu umgehen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eben zu stehlen sozusagen oder auszunutzen.
Das ist nicht ohne, ne? Ich glaube, das ganze letzte Jahr hat Microsoft damit zugebracht, Kerberos da ein bisschen nachzuschärfen. In verschiedenen Härtungsgraden bis Ende des Jahres. Und das hört nicht auf, ne? Also immer wenn ihr Kerberos lest, dann, du hast gesagt, bisschen Obacht.
Genau.
Hier ist was zu tun. Das ist nicht ohne. Für alle, die noch nicht gepatcht haben, nur der Hinweis, bisschen vorsichtig sein, vielleicht mal die Testgrube ein bisschen größer machen. In diesem Patch-Window kommt da wohl zu Fehlern bei der Installation. Jetzt nicht nur vereinzelt in wahnsinnig exotischen Konstellationen, sondern doch ein bisschen flächiger. Das Schlimmste, was passiert, zumindest nur nach aktuellem Stand, ist, dass das Update nicht installiert wird, aber 50% der Geräte ohne installiertes Update ist halt auch keine Lösung. Von daher, da mal ein bisschen genauer drauf schauen, diesen Monat. Ja.
Genau. Dann hast du sozusagen das Schlusswort mit dem Chrome-Browser und den Sicherheitslücken in Chrome.
Ja, Browser sind zu patchen. Ich bind das ab. Und Google Chrome ist dann auch nur wieder eine Variante davon. Auch da gibt es wieder hochriskante Sicherheitslücken. In welcher Komponente? Hier die Extensions-Komponente. Das Ganze ist mittlerweile auch schon dann bis zum Edge durchgetrickelt. Auch da gibt es für den Chromium-Unterbau dann ein Update. Ausrollen, patchen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also wenn du jede Schwachstelle bei jedem Browser da immer vorstellst, dann machen wir eine Sendung Vinotech Browser Update und unterhalten uns pro Woche 2 Stunden. Das kannst du nicht machen.
Das schaffst du nicht. Nee, das ist leider so. Also, was heißt leider? Sonst kriegen wir ja die ganzen anderen spannenden Themen nicht mehr rein. Ne?
Ja.
Genau.
So ist das. Sind wir am Ende, wa?
Wir sind völlig fertig, sozusagen.
Die Sonne ist auch untergegangen. Ja,
ja, ist dunkel im
Jetzt
Keller.
Ist dunkel.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vinotec, die Kalenderwoche Nummer 3 im Jahr 24. Wir hoffen, dass mal noch ein paar spannende Unternehmen reinkommen. Natürlich nicht für die Unternehmen, sondern allein daraus oder dafür, dass wir daraus lernen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß. Schönen Abend.
Schönen Abend euch. Ciao, ciao.